Sprechstunde, der Deutschlandfunk-Medizin-Podcast.
Bei mir hat es sich praktisch bemerkbar gemacht durch die klassischen Rückenschmerzen, die man denn darauf schiebt. Ich arbeite zu lange.
Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, weil ich Magenprobleme hatte und dachte, das Magengeschwür macht ein bisschen Theater.
Letztendlich bekam ich eine Gelbsucht und bin dadurch zum Hausarzt gegangen.
Der hat einen Ultraschall gemacht und hat gemeint, das sei sicherer. Und
mich direkt ans Krankenhaus überwiesen.
Und dann kam der grauenhafte Befund.
Der, wie die Patientin sagt, grauenhafte Befund, in dem Fall Bauchspeicheldrüsenkrebs. Tumore der Bauchspeicheldrüse werden oft zufällig entdeckt oder auch sehr spät, denn sie bereiten zunächst oft keine oder sehr diskrete Beschwerden. Das ist ein Problem, denn wie bei vielen Krebserkrankungen gilt auch hier, je früher der Krebs erkannt wird, umso besser sind die Chancen auf Heilung. Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, das ist das Schwerpunktthema der Sprechstunde heute mit Martin Winkelheide. Ich darf Ihnen unsere heutigen Experten vorstellen. Professor Anke Reinacher-Schick, sie ist Direktorin der Klinik für Hämatologie und Onkologie am St. Joseph Hospital der Ruhr-Universität in Bochum. Und sie ist uns aus Friedrichshafen zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Reinacher-Schick. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen nach Köln.
Und hier im Studio Professor Waldemar Uhl. Er ist Direktor der Klinik für Chirurgie und Leiter des Pankreaszentrums am St. Joseph Hospital der Ruhr-Universität Bochum. Hier im Studio im Kölner Funkhaus. Herr Uhl, schön, dass Sie hier sind.
Ja, auch meinerseits guten Morgen und danke für die Einladung.
Was viele, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Jeder weiß, wo der Magen liegt, wo die Leber ist, wo der Darm ist. Aber wo bitte, Frau Reinacher-Schick, liegt die Bauchspeicheldrüse und was leistet sich für den Körper eigentlich?
Ja, die Bauchspeicheldrüse, die hat sich gut getarnt und liegt eben ganz weit versteckt im Bauch, eigentlich quer hinter dem Magen, um den Zwölffingerdarm herum. Man könnte sagen, sie ist schon sehr versteckt, ungefähr auf Höhe des Nabels und direkt vor der Wirbelsäule. Das ist auch ein Grund, warum Beschwerden oft eher als Rückenschmerzen wahrgenommen werden. Ja, was sind Ihre Funktionen? Sie haben gefragt, was leistet die Bauchspeicheldrüse? Sie hat mehrere Funktionen. Einmal hilft sie uns bei der Verdauung und sie hilft uns eben als Hormonproduzent gegen Zucker. Also sie produziert Insulin und eben auch Glucagon.
Und das ist ja nun ganz wichtig, um den Zuckerstoffwechsel zu regulieren. Gibt es eigentlich Sachen, worauf die Bauchspeicheldrüse, sag ich mal, empfindlich reagiert?
Ja, das ist das, was wir so mit nach dem Grillfest, sag ich mal, oder Silvester bezeichnen können. Also fettreiche und üppige Mahlzeiten, also Alkohol und Gallensteine sind ein Problem. Und bestimmte Medikamente oder auch hohe Blutfettwerte können die Bauchspeicheldrüse auch zu Entzündungen dann bringen. Aber vor allem eben Alkohol und Gallensteine, das ist das, was sie nicht leiden kann.
Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, Herr Uhl, das kann sehr unangenehm sein. Ne? Wie äußert sich das? Also ich habe gehört, da gibt es manchmal auch Fieberschübe, Krämpfe, starke Schmerzen.
Ja, das sieht man, die akute Bauchspeicheldrüsenentzündung. Wir sprechen von der akuten Pankreatitis, meistens ausgelöst durch Alkohol und Gallensteine in 80% der Fälle, jeweils die Hälfte. Und das sind dann schon ganz starke Oberbauchbeschwerden, die dann auch in die Klinik führen, weil die Schmerzen so derart sind, ja, dass man dann lieber auch einen Arzt und dann am besten auch eine Klinik aufsucht.
Lässt sich denn so eine akute Entzündung abdämpfen?
Nein, wenn es einmal angefangen hat mit der Pankreatitis, dann läuft die Kaskade ab sozusagen und dann ist entscheidend, wie der weitere Verlauf ist. Bleibt es ein milder Verlauf? Doch ja, dann tut man nicht mehr essen und trinken und wartet ab, bis das Organ sich wieder erholt hat. Aber in 20% kann das dann auch eine schwere Entzündung werden, wo dann, wir haben gerade es auch gehört von Frau Reinacher-Schick, dort werden die Enzyme produziert und wenn die den falschen Weg gehen, im Organ dann selber aktiv werden, dann tut sich das Organ selber andauern und führt zu einer schweren Pankreatitis mit einer großen Bildung. Das Gewebe stirbt ab und das kann lebensgefährlich sein. Und auch heute noch, trotz aller Fortschritte mit Intensivmedizin, können die Patienten in 15-20% dieser schweren Erkrankung dann sterben.
Frau Reinacher-Schick, man kennt das ja von anderen Organen des Verdauungssystems, also was sich zum Beispiel der Leber, dass es da auch chronische Entzündungen geben kann. Gibt es sowas bei der Bauchspeicheldrüse auch?
Ja, genau. Also es gibt einmal die akute Pankreatitis, die akute Entzündung, was wir gerade gehört haben, aber es gibt auch die chronische Entzündung, die ist schleichend und die kann über Jahre hinweg das Gewebe der Bauchspeicheldrüse langsam zerstören. Die häufigste Ursache ist der langjährige Alkoholkonsum. Allerdings gibt es auch genetische Formen. Also wenn junge Leute, die glaubhaft keinen Alkohol trinken, wiederholt oder so eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung aufweisen, dann muss man eben auch daran denken. Die Patienten haben chronische Schmerzen, ne? Das ist, haben Verdauungsstörungen.
Kann man denn was dagegen machen? Also Sie haben gesagt, ein wichtiger Faktor ist Alkohol. Klar, wenn man Alkohol dann reduziert oder wegnimmt, dann hilft das dann? Oder läuft die Entzündung trotzdem weiter, wenn sie einmal chronisch ist?
Also wir haben dann Verkalkungen in der Bauchspeicheldrüse. Das Gewebe, was untergegangen ist, das regeneriert sich kaum. Patienten müssen dann diese Verdauungsschwäche, die sie haben, ersetzt bekommen. Also beispielsweise Enzyme muss man dann zuführen, weil man die Fette nicht mehr gut aufspalten kann. Das Gleiche gilt dann, wenn die Drüse vernarbt ist oder eben verkalkt ist, für den Zucker. Patienten entwickeln einen Bauchspeicheldrüsenausfall in bedingten Zucker und da muss natürlich Insulin gegeben werden. Also so richtig rückläufig oder rückgängig ist das nicht. Komplikationen kann man natürlich behandeln und die starken Schmerzen sind natürlich dann zu behandeln.
Wenn es nun, also man kennt es von der Leber zum Beispiel, wenn es da eine chronische Entzündung gibt, dann ist auch das Risiko sehr hoch, dass es irgendwann mal zu einem Leberkrebs kommt. Wie ist das bei der Bauchspeicheldrüse? Also spielt diese chronische Entzündung da auch eine Rolle, Frau Reinacher-Schick?
Ja, also die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung hat ein gewisses Risiko oder hat ein erhöhtes oder geht mit einem erhöhten Risiko für den Bauchspeicheldrüsenkrebs einher, aber nicht nur. Andere Risikofaktoren sind Rauchen und starkes Übergewicht, aber eben auch der langjährige Alkoholkonsum, der natürlich dann auch mit einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung einhergeht. Also das eine und das andere kann sich jeweils bedingen und ja, diese chronische Entzündung kann auch zu einem Krebs führen.
Aber es ist nicht so, dass sozusagen der Tumor nur entsteht, wenn es diese Entzündung gibt, oder?
Es gibt auch andere Ursachen. Wir haben auch erblich bedingte Krebserkrankungen, bis zu 10% der Betroffenen haben einfach eine familiäre Belastung oder ein erbliches Krebssyndrom, was so eine Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung hervorrufen kann. Aber Sie haben recht, in den Gängen, es geht ja, die Krebserkrankung geht ja vom Gang der Bauchspeicheldrüse aus. Da sind dann Veränderungen in den einzelnen Zellen, die man nachweisen kann, von so Vorstufen hin eben zur Krebserkrankung. Und das sind im weitesten Sinne Veränderungen der Zellen, die auch Entzündung sein können, aber eher ja eine Veränderung, die dann Richtung, ja wie bei einem Darmkrebs, der aus einem Polypen hervorgeht, ist das da auch als sogenannten Panins gehen dann die Krebserkrankungen hervor. Es muss nicht notwendigerweise eine Entzündung da sein.
Aber wie gut funktioniert denn die frühe Erkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs? Also passiert das früh genug oder gibt es dann noch Lücken? Also ein Problem ist ja auch, dass sie die Krankheit sehr, sag ich mal, erstmal sehr diskrete Symptome macht.
Ja, genau. Also das ist sicherlich eins der größten Probleme bei dieser Erkrankung. Im Gegensatz zu Darmkrebs oder Brustkrebs haben wir praktisch keine vernünftigen Früherkennungsmaßnahmen, die helfen. Die liegt natürlich einmal wirklich ganz tief hinten im Bauchraum und kann nicht einfach gespiegelt werden wie beim Darm. Und kleinere Tumoren, so wie Sie es auch gerade gesagt haben, verursachen eben meist gar keine Beschwerden. Es gibt auch keinen einfachen Bluttest oder so eine Vorsorgeuntersuchung, die zuverlässig funktioniert. Und somit wird die Erkrankung leider auch erst spät entdeckt, wenn sie eben bereits größer und teilweise auch schon metastasiert ist, also gestreut hat.
Ich meine, die entscheidende Frage, Herr Uhl, ist ja dann oft, kann man operieren oder kann man nicht operieren? Das ist ja fast so eine Schicksalsfrage schon, oder?
Ja, das Problem ist bei den Bauchspeicheldrüsenkrebs, beim Pankreaskarzinom, dass es sehr spät erkannt wird und 50% sind leider, wenn sie in die Klinik kommen, schon metastasiert. Die haben Absiedlungen in der Leber oder im Bauchfell oder der Lunge sogar. Und nur 20% sind, wenn sie in die Klinik kommen, sind auch dann operativ und auch resektabel, operativ zu versorgen. Das ist leider ein kleiner Prozentsatz. Und dann gibt es noch viele Patienten, die zwar nicht metastasiert sind, das sind 30%, die lokal fortgeschritten sind, die dann heutzutage auch eine Chemotherapie brauchen, bevor man eine Operation anstrebt bei diesen Patienten.
Das heißt, da würde man die Reihenfolge dann ändern, also erst eine Chemotherapie, um dann überhaupt auch gut operieren zu können.
Ja.
Sie sagten, 20% der Fälle kann man operieren. Trotzdem ist die Operation an der Bauchspeicheldrüse immer eine große Herausforderung und man sollte das vor allen Dingen auch nur in wirklich Zentren machen, die geübt sind, sage ich mal vorsichtig.
Ja, Bauchspeicheldrüsenchirurgie ist nach wie vor eine sehr anspruchsvolle Operation. Ein Eingriff, der auch die Anatomie verändert und auch komplikationsträchtig sein kann. Das heißt, diese Patienten und Patientinnen sollten schon in Kliniken gehen, in zertifizierte Zentren für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das haben wir ja jetzt auch in NRW, dass wir diese Leistungsgruppen haben für Pankreaseingriffe, dass die Patienten dorthin gehen, wo sie auch gut operiert werden können und mit wenig Komplikationen. Und ganz wichtig ist auch, nicht nur die Chirurgie brauchen wir für die Behandlung, sondern auch unsere Nebenfächer. Wir brauchen die Onkologie und bei Komplikationen auch die Gastroenterologie und auch die Radiologie, weil es gibt auch in unserer Klinik gibt es Komplikationen. Nur ist es so, dass alle Bescheid wissen, welche Komplikationen auftreten können und wie man darauf reagieren kann, damit der Patient aus der Komplikation gut herauskommt. Mhm. Also wichtig ist, in Zentren zu gehen, die große Erfahrung haben.
Sie gehören zu den erfahrensten Chirurgen im Bereich der Bauchspeicheldrüse. Ein anderer erfahrener Kollege von Ihnen, der hat mir mal gesagt, die Operation ist schon schwierig genug, aber eigentlich kommt es darauf an, eine Nase dafür zu entwickeln, wann nachher Komplikationen auftreten können. Richtig. Und die ganz, ganz früh schon zu merken und die ganze Klinik darauf zu trainieren, dass man darauf reagiert. Erst das macht eine höhere Aussicht auf Erfolg einfach.
Das ist richtig. Man braucht ein eingespieltes Team. Man braucht auch die anderen Fachdisziplinen, damit die Patienten bei Komplikationen gut behandelt werden und dann auch aus der Komplikation gut herauskommen und, das, klar, und die Klinik wieder verlassen dann auch. Mhm. Aber es sind schon große Eingriffe, wenn man bedenkt, wenn man den Bauchspeicheldrüsen den Kopf entfernt bei einem Problem im Pankreaskopf, wenn da ein bösartiger Tumor ist, dann sind das auch große Operationen, die dauern 6 bis 7 Stunden. Das ist schon ein sehr großer, gewaltiger Eingriff mit vielen neuen Verbindungen, eine neue Anatomie, die man dann schafft. Ich glaube, wir kommen später auch nochmal darauf, was das für Folgen auch haben kann, so ein großer Eingriff, aber dazu später.
Wird dann nur ein Teil der Bauchspeicheldrüse entfernt oder muss auch an den Nachbarorganen was verändert werden?
Also wichtig, wenn wir heute diesen Eingriff machen, onkologisch, dann muss der Tumor komplett entfernt werden. Das heißt bei uns R0-Resektion. Es darf kein Tumor im Körper verbleiben. Dazu gehören aber auch die Lymphabflusswege mit den Lymphknoten. Auch die muss man standardisiert entfernen bei diesem Eingriff, damit nicht dort ein lokales Rezidiv auftritt in Lymphknoten oder in dem Bereich, wo man operiert hat.
Meine Kollegin Barbara Weber hat sich mit 2 Patientinnen unterhalten, die Bauchspeicheldrüsenkrebs hatten. Die Diagnose ist ja für Betroffene auch erstmal ein Schock. Die Operation, Sie haben es schon angedeutet, ist sehr groß und auch entsprechend dauert das erstmal, bis man sich da wieder von erholt und auch, sage ich mal, den wieder Zuversicht schöpft für die Zukunft. Die 2 Patientinnen sind Regionalleiterin des Arbeitskreises der Pankreatektonierten, also das sind Menschen, die sozusagen ohne oder nur noch mit einem kleinen Teil der Bauchspeicheldrüse leben.
Ich kann alles essen, aber ich habe als erstes nach der OP 40 Kilo abgenommen, über 40 Kilo. Gut, ich war eine Wuchtbrumme. Ich bin froh, dass ich heute eine andere Figur habe. Aber ich hatte Dauerdurchfälle und ich habe mit meinem Arzt darüber gesprochen. Der hat gesagt, es dauert, bis sich das normalisiert. Aber das normalisiert sich. Aber ich habe es niemand geglaubt, bis ich dann beim ADP gelandet bin. Und wenn Ihnen jemand sagt, der nach 13 Jahren noch so fit rumläuft wie Uschi, dann geht es einem wesentlich besser, weil die ist glaubwürdig. Wenn die mir sagt, sie hat das genauso erlebt und man stand bei Aldi an der Kasse und kann nicht warten, bis man, selbst wenn man jetzt dran ist, warten, bis man rausgehen kann und die nächste Toilette aussuchen. Nee, das muss dann sofort sein und das ist sehr, sehr unangenehm. Mein Name ist Gerda Siller und ich bin die Regionalleiterin des Arbeitskreises der Pankreatektomierten in Wuppertal.
Mein Name ist Ursula Müller-Krah. Ich bin auch Regionalleiterin beim ADP und leite die Gruppe Köln und Bonn. Ich habe leider etwas mehr Probleme, was die Ernährung anbelangt, da ich unter Kachyrexie, also krankhafter Untergewicht, leide. Ich hatte das Ausgangsgewicht, sage ich mal, war so Mittelklasse und habe dann 12 Kilo oder 15 Kilo abgenommen. Ich bin nun 1,80 groß und mit 55 Kilo ist das was wenig. Ich kämpfe heute immer noch ein bisschen mit dem Aufbau, Aber solange ich das mit anderen Dingen in den Griff bekomme, geht's. Ich passe darauf auf, was ich esse. Blähende Sachen, Zwiebel, Knoblauch, solche Sachen gehen überhaupt nicht. Oder Kohlsorten, weil dann die Blähungen nochmal verschärft wird, mit denen man sowieso zu tun hat, die sehr übelriechend sind, wo man dann auch sich gar nicht mehr traut, eben rauszugehen, am sozialen Leben teilzunehmen. Oder aber wenn die laufenden Durchfälle kommen. Und da gibt es aber einen ganz guten Tipp. Da gibt es in Darmstadt, kann man den sogenannten Kloschlüssel anfordern. Und das ist für alle, die mit dem Magen-Darm-Trakt und mit der Verdauung zu tun haben, sei es Morbus Crohn, Reizmagen und so weiter. Und dann bekommt man einen Allzweckschlüssel, mit dem man auf öffentlichen Toiletten gehen darf, die für Behinderte und so weiter zuständig sind. So braucht man sich nicht in die lange Schlange zu stellen.
Und wenn es wirklich so pressiert, dass es jetzt und nicht in 2 oder 5 Minuten sein muss, dann ist das Ding sehr, sehr hilfreich. Aber Salat esse ich auch nicht außerhalb, weil dann kriege ich Durchfall. Ich weiß, dann kann ich eben nirgendwo hingehen, weil es riecht bestialisch.
Das sind schon Sachen, die man sich 2-3 Mal überlegt.
Und ich fahre auch nicht mehr mit Freunden zusammen in eine Ferienwohnung, wenn es da nur ein Bad gibt. Das sind alles so Dinge, das hat man dann schon im Hinterkopf.
Sie hatten Metastasen schon und Sie leben seit 13 Jahren immer noch. Früher war das ja eine Todesdiagnose, kann man so sagen, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Das ist auch das Erste, wo man es mit verbindet, wenn man die Diagnose bekommt. Dann hat man so 2 Möglichkeiten. Man schaut bei Dr. Google nach, legt sich ins Bett und wartet, dass der Sensemann kommt, um das mal so ein bisschen sarkastisch zu sagen. Oder ob man sagt, ich tue das alles auf Seite, erkundige mich bei Fachleuten, eben wie hier der Selbsthilfegruppe in zertifizierten Kliniken und macht sich da schlau. Und man sollte sich auch immer so bestimmte Ziele setzen, die sehr schön sind. Und wenn es anfangs nur ganz kleine sind, dass man sagt, ach, dann habe ich vielleicht einen schönen Abend mit Freunden, bei Freunden, wo man nochmal gemütlich beisammen sitzt. Und so geht es immer weiter bis nachher vielleicht zu größeren Wünschen. Wenn man älter ist, geht mein Kind in den Beruf oder wird es heiraten oder wenn ich Enkelkinder kriegen, so war es bei mir. Ich hätte nicht dran gedacht, dass ich also die Hochzeit meines Sohnes noch miterlebe. Ich habe jetzt 2 wunderbare Enkelkinder.
Was schoss Ihnen durch den Kopf, als Sie die Diagnose bekommen haben?
Dass ich am besten nicht bei Dr. Google nachgucke. Ich habe aber sofort nachgeguckt. Ich habe nicht mehr bis zu Hause gewartet. Ich war mal Krankenschwester und insofern. Ich hatte auch das Gefühl, das ist mein Todesurteil. Und wie man sieht, ich bin schon wieder auf dem Weg nach oben. Ich habe schon wieder eine Speckrolle am Bauch. Und das geht mir auch nicht jeden Tag gut. Aber im Großen und Ganzen genieße ich mein Leben in vollen Zügen. Und ansonsten, wir kümmern uns um jeden Scheiß. So habe ich es bei uns in der Selbsthilfegruppe mal genannt. Und alle haben dick gelacht und haben gesagt, ja, das ist das Problem der meisten.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Ich habe gelernt, es gibt den Darmstädter Schlüssel für den schnellen Weg zur Toilette und zur Behindertentoilette. Und wichtig sind die Selbsthilfegruppen. Frau Reinacher-Schick, gehen Sie da mit?
Absolut. Also wir haben in Bochum keinen Schlüssel. Das könnten wir tatsächlich mal bei der Stadt anfragen, ob das möglich ist. Das finde ich eine super Idee. Und die Selbsthilfegruppen, vor allem der ADP, der ja in diesem Jahr, herzlichen Glückwunsch, 50 Jahre alt wird. Das ist eine unglaublich wichtige Organisation, weil Betroffene natürlich, und das haben wir gehört von den beiden Betroffenen, ganz anders argumentieren können, ganz anders Hilfestellung leisten können. Und eben, also das, glaube ich, können wir als Ärzte gar nicht in dem Maße tun, wie viel Verdauungsenzyme muss ich nehmen, was kann auftreten, vor einer Operation nochmal beraten, auch unmittelbar nach der Operation. Ich glaube, die Selbsthilfegruppen sind vor allem beim Pankreaskarzinom extrem wichtig.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Ich bin immer wieder begeistert, was für tolle Anmerkungen Hörerinnen und Hörer haben. Wir haben eine Mail bekommen von Franz Xaver Kunert, der berichtet nochmal über diesen Darmstädter Schlüssel. Der sagt, der wird zwar in Darmstadt bestellt, ist aber ein sogenannter Euro-Schlüssel auf nahezu allen Toiletten für Menschen mit Behinderung in Europa einsetzbar. Man bekommt damit schnellen und kostenfreien Zutritt zu Toiletten auf Raststätten, in Bahnhöfen und so weiter. Wichtiger Hinweis in der Urlaubszeit und aber nicht nur dort. Wir hatten vorhin angefangen, dass wir auch darüber gesprochen haben, wie geht es eigentlich nach der Operation weiter. Das eine ist eben, dass es darum geht, die Funktionen der Bauchspeicheldrüse zu ersetzen. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, einen Rückfall zu verhindern. Anke Reinacher-Schick ist Direktorin der Klinik für Hämatologie-Onkologie am St. Joseph Hospital der Ruhr-Universität Bochum. Frau Reinacher-Schick, ein Mittel oder was zur standardmäßig fast schon zur Behandlung dazu gehört, ist die Chemotherapie. Welche Wirkung hat sie und wo sind auch die Grenzen der Chemotherapie?
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, dass die wichtigste Maßnahme für einen operablen Bauchspeicheldrüsenkrebs ist natürlich die Operation. Die Frage ist nun, kann man das Rückfallrisiko senken, wenn man eine Chemotherapie einsetzt? Also die Chemotherapien sind heute sicherlich deutlich wirksamer als noch vor einigen Jahren, aber sind dennoch begrenzt. Also heutzutage können wir mit einer intensiven, wenn Patienten fit genug, intensiven Chemotherapie mit 3 Medikamenten über 6 Monate, das ist eine lange Zeit, das Rückfallrisiko ungefähr auf die Hälfte senken.
Mhm. Lange Zeit und noch sehr anstrengend, ne?
Sehr anstrengend. Nicht alle Patienten kommen nach einer Operation, erholen sich so schnell, dass sie diese intensive Chemotherapie durchführen können. Und nicht alle Patienten schaffen es wirklich, die 6 Monate durchzuhalten. Also das ist nebenwirkungsreich und muss auch gut vom Onkologen betreut und begleitet werden, damit man eben genau diese Nebenwirkungen gut erkennt und dann eben auch behandelt, gegebenenfalls Dosisreduktionen durchführt oder Medikamente sogar weglässt.
Nun gibt es sehr viel intensive Forschung auch, wie man zum einen die Wirkung der Chemotherapie verbessern kann, also indem man möglicherweise auch andere Medikamente nutzt und das Rückfallrisiko eben weiter senken kann. Auf dem amerikanischen Krebskongress im Frühjahr ist ein Medikament, was im Moment noch in Erprobung ist, auch noch gar nicht zugelassen worden ist, vorgestellt worden. Das ist ein sogenannter RAS-Inhibitor. Das klingt erstmal kompliziert, aber das ist ein Medikament, das nimmt sozusagen das Teilungssignal der Krebszellen, blockiert es. Wie gut funktioniert das im Moment in den Studien und kann man hoffen, dass das bald auch Teil der Behandlung wird?
Ja, das sind extrem spannende Medikamente. Man muss wissen, dass dieses RAS-Gen, also dieses RAS-Gen, was auch wirklich den Tumor treibt und entstehen lässt, ungefähr in 90% aller Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankungen vorliegt. Diese Veränderung in verschiedenen Teilen dieses Gens. Und dieses Gen galt lange Zeit als nicht angreifbar. Also man hat zig Studien versucht, Medikamente zu entwickeln gegen genau dieses RAS-Gen, weil es ja den Tumor treibt, hat das aber nicht geschafft. Aber jetzt in neuester Zeit gibt es diese Medikamente, diese Inhibitoren. Und da gab es jetzt also erstaunlich gute Ergebnisse. Und es gibt natürlich auch einige Studien, die derzeit laufen, aber die Ergebnisse, die wir jetzt auf dem amerikanischen Krebskongress gesehen haben, für Patienten in der metastasierten Situation, also nicht in der Situation, wo die Erkrankung operiert ist, waren wirklich erstaunlich und stimmen sehr, sehr hoffnungsvoll.
Man muss allerdings sagen, also bei einer Chemotherapie wird ja versucht, die Krebszellen abzutöten. Bei den RAS-Inhibitoren, das ist ja eher ein Ziel, die Krankheit sozusagen zu kontrollieren, also ein Medikament, das dann jeden Tag eingenommen werden muss, um eben die Zellen daran zu hindern, sich weiterzuteilen, richtig?
Ja, aber die RAS-Inhibitoren schaffen es schon. Und wie gesagt, die Studie, die wir gesehen haben, war in der sogenannten zweiten Linie, also metastasierte Erkrankung. Zum Beispiel Absiedlung in der Leber. Die erste Chemotherapie hat dann entweder nicht mehr funktioniert oder Patienten konnten sie nicht vertragen. Dann sind diese Medikamente eingesetzt worden und das Medikament. Und das führte auch zur Schrumpfung von Metastasen. Also es ist nicht so, dass es ausschließlich nur, sag mal, kontrolliert, sondern wir erreichen mit diesen Medikamenten, vor allem in der Kombination mit Chemotherapie, schon auch ein Abtöten von Zellen.
Wir sollten noch über einen Ansatz sprechen, der in Studien ja auch bei Ihnen in Bochum gemacht wird. Da geht es um die Impfung gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, eine etwas missverständliche Formulierung. Also man impft nicht, damit man keinen Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommt, sondern es geht auch hier um eine Verhinderung eines Rückfalls, richtig?
Absolut. Also das ist eben genau das, was wir erreichen wollen. Zusätzlich bei diesen Studien, das ist eine große Studie, die jetzt gerade ihre Rekrutierung auch beendet hat. Aber diese große Studie hat untersucht, ob Menschen nach einer Chemotherapie, also vor einer Chemotherapie und dann auch danach mit sogenannten mRNA-Impfstoffen, die kennen wir ja aus der Corona-Pandemie, aber wirklich ganz gezielt individuell für den einzelnen Patienten aus dem einzelnen Tumor hergestellt, ob man da den Rückfall der Erkrankung verhindern kann, ob es besser ist als die Chemotherapie alleine. Also wir sind sehr gespannt, wie die Ergebnisse ausfallen werden. Die ersten Daten, die wir dazu haben von vor 3 Jahren, waren wirklich sehr beeindruckend. Aber wir müssen natürlich jetzt die große Studie abwarten.
Das heißt, um eine Idee zu kriegen, wie das funktioniert, es wird zunächst mal operiert, dann wird eine Probe des Tumors an den Impfstoffhersteller geschickt. Der analysiert das Ganze, guckt, sind da typische genetische Veränderungen, die sich dann auch nutzen lassen für den Impfstoff. Und dann wird der Impfstoff zu Ihnen in die Klinik geschickt und dann wird er nicht einmal geimpft, sondern mehrfach auch, ne?
Ja, genau. Genau so geht das. Das ist natürlich ein unglaublich komplexer Ablauf. Das hört sich jetzt relativ schlank an, aber es ist genauso komplex, wie sich's auch dann darstellt. Patienten müssen operiert werden und zwar direkt schon das Material muss dann so in die Pathologie verbracht werden, dass man das Material auch gut zum Impfstoffhersteller verbringen kann. Und dann wird individuell für diesen Patienten mit einzelnen Mutationen, einzelnen Genen, die genau dieser Tumor hat, wird dann dieser Impfstoff hergestellt. Und ja, die Patienten werden anfangs wöchentlich und danach aber auch mit größeren Abständen sozusagen geimpft. Ach, ich glaube, Impfung ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, aber es ist eine Immuntherapie auf dem Boden von mRNA.
Ja, und immer, also das Immunsystem, Impfung insofern ja doch dann auch ein bisschen richtig, weil das Immunsystem ja sozusagen lernt, so sieht deine Pankreaskrebszelle aus und die gilt es zu attackieren. Und diese Lektion wird durch mehrfaches Impfen auch mehrfach gelernt und immer verfeinert, also die Immunantwort dann auch, ne?
Das ist schon richtig, ja. Also man misst die dann auch und man konnte in den ersten Studien auch wirklich sehen, dass das Immunsystem darauf reagiert. Aber es ist vielleicht dieses, was Sie anfangs meinten, das ist eben nicht präventiv gegen den Krebs, sondern der Rückfall wird verhindert. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu betonen.
Das andere, es wird ja meistens dann auch kombiniert noch mit einer anderen zweiten Immuntherapie, um sozusagen den Effekt auch nochmal zu verstärken. Und jetzt im Frühjahr sind auch neue Daten veröffentlicht worden, wo man gesehen hat, das war eine Nachauswertung der ersten Phase 1-Studie, die Sie vorhin auch angesprochen hatten, wo man gesehen hat, wenn es gelingt, so einen Effekt herzustellen, dann hält er auch lange. Also das Immunsystem, wenn es lernt, dann lernt es auch für lange Zeit.
Ja, genau. Das sind diese Gedächtniszellen, diese T-Zellen, die lange Zeit im Körper verbleiben. Und das ist das Schöne beim Immunsystem. Nicht nur werden wir als Kinder irgendwann mal gegen Masern geimpft und haben dann ganz, ganz lange in unserem Leben nichts mehr mit Masern zu tun, sondern tatsächlich scheinen auch diese Impfstoffe oder diese mRNA-Impfstoffe, die man entwickelt gegen einen solchen Tumor, lange auch die Erkrankung zu kontrollieren.
Wir haben eine erste Hörerin in der Leitung, Frau Wölki. Schönen guten Morgen aus Wuppertal.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, guten Morgen zusammen. Vielen Dank, dass ich noch meinen Beitrag hier geben darf. Ich möchte ganz gerne als Angehörige einer Pankreaserkrankten sprechen. Und zwar, es ist eine sehr, sehr furchtbare Diagnose, die erstmal deutlich macht, auch den Angehörigen, das könnte ein Todesurteil sein. Das ist im Übrigen auch heute noch so, wenn ich irgendwie erzähle, dass ja, also auch im Bekanntenkreis oder so jemand Pankreas hat, dann ist sofort immer erstmal die Vorstellung, damit ist die, also mit dieser Erkrankung bedeutet das mehr oder weniger, dass nicht mehr lange zu leben, die Person nicht mehr lange zu leben hat. Das ist psychisch eine ganz, ganz große Belastung, eben auch für die Angehörigen. Und ich als Angehörige habe damals Zuflucht beim ADP gesucht, um auch irgendwo meine Ängste und all das, was ich gerne wissen wollte, weil es dort auch Menschen gibt, die mir Auskunft geben können auf einer Ebene, die eben fachlich ist. Das hat mir sehr geholfen und das möchte ich einfach hier auch nochmal deutlich machen, dass dieser Blick auf die Angehörigen auch nicht zu vernachlässigen ist. Denn immerhin müssen die ganze Zeit auch mit unterstützen und auch mit Kraft geben für die Erkrankte, den Erkrankten.
Ja, ganz wichtiger Hinweis. Ne? Herr Uhl, Sie nehmen?
Ja, ich denke, ganz wichtig nochmal angesprochen, der die Selbsthilfegruppe ADP, der Bauchspeicheldrüsenoperierten und Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, der kümmert sich aber auch ja nicht nur um die Patienten, sondern auch um die Angehörigen. Da gibt es eine separate Gruppierung im ADP. Und das Schöne ist ja auch, 50 Jahre schon ADP. Und übrigens ja, dieses Jubiläum, 50 Jahre, wird jetzt gefeiert in Bonn am 19. September und alle sind eingeladen. In Deutschland sind mittlerweile 1600 Mitglieder beim ADP. Ich mache da ein bisschen Werbung als Chirurg, weil auch wir in der Medizin, bei den Ärzten, wir profitieren von dieser Arbeit mit dem ADP, weil sie doch unglaublich gute Unterstützung geben in allen Bereichen, ja, für den Patienten und an den Angehörigen.
Und vor allen Dingen, sie kriegen ja auch Rückkopplungen, also ja. Was sind Langzeitbeschwerden, worauf muss man besonders achten?
Auch wir lernen, ja, wenn wir diese Veranstaltungen machen mit dem ADP, mit den Patienten. Es gibt ja in jeder Region, gibt es Regionalleiter und Regionalgruppen, die sich treffen regelmäßig. Auch von denen kriegen wir Rückkopplung und können dadurch auch lernen, wie zum Beispiel ja bei bestimmten Problemen die Patienten eine Abhilfe gefunden haben. Das können wir dann auch anderen Patienten dann weitergeben.
Ja, ich sage mir herzlichen Dank für den Hinweis an Frau Wölki, Anke Wölki, und Gruß nach Wuppertal. Und wir haben eine wichtige Frage auch noch über WhatsApp bekommen und die reiche ich mal weiter an Frau Reinacher-Schick. Und zwar, wie hoch ist der Anteil der familiären Veranlagung beim Pankreaskarzinom? Also wenn zum Beispiel der Vater erkrankt gewesen ist, muss man dann besonders auf seine Bauchspeicheldrüse achten?
Also wir müssen unterscheiden zwischen dem familiären Pankreaskarzinom, also familiär gehäuft, und den echten erblichen Krebssyndromen. Also die erblichen Krebssyndrome, die auch mit einem Pankreaskarzinom einhergehen können, sind seltener. Beispielsweise Brust- und Eierstockkrebs gehen. Da muss man darauf achten, gibt es andere Tumorerkrankungen, also nicht nur Pankreas in der Familie, sondern beispielsweise Brust-Eierstockkrebs oder Prostatakarzinome. Prostatakrebserkrankungen, das sind ungefähr von allen Pankreaskrebserkrankungen 6-7%. Wir haben aber bis zu 10 und etwas drüber Prozent der Patienten, die eine familiäre Belastung haben.
Eine Hörerin hat uns gemailt, die Bauchspeicheldrüse liegt ja versteckt und beim Röntgen wird sie oft nicht erfasst. Welche anderen Methoden gibt es denn dann überhaupt, um sich die Bauchspeicheldrüse und genauer anzuschauen und auch eventuelle Schäden festzustellen? Ultraschall?
Ja, wenn ich jetzt als Internistin würde ich natürlich
als Ultraschall
nennen, ist ja klar. Die Chirurgen nutzen auch den Ultraschall, keine Frage. Also ich glaube, das kann Professor Uhl sicher besser beantworten, aber die wirklich exzellente Diagnostik ist ein hochauflösendes CT und dann natürlich auch Kernspinnuntersuchungen und der endoskopische Ultraschall, den die Gastroenterologen durchführen. Aber gerne ergänzen.
Herr Uhl.
Ja, klar. Ich meine, ganz wichtig ist natürlich, die erste Diagnostik wäre schon die Magenspiegelung verbunden mit einer direkten Endosonographie. Also tut man das Ultraschallgerät direkt die Sonde über den Magen an die Bauchspeicheldrüse anlegen. Das wäre doch die erste Maßnahme eigentlich, wenn man einen Verdacht hat. Aber dann für uns in der Chirurgie kommt natürlich dann, wenn es darum geht, ob der Tumor resektabel ist, muss man dann schon ein hochauflösendes CT machen und in Ergänzung auch ein MRT. Und natürlich auch immer verbunden Bauchraum und Brustkorb, die Lunge, um eine Metastasierung auszuschließen.
CT, da sieht man die Knochenstrukturen besonders gut. Ja. Beim MRT sieht man alle Weichteilsachen gut. Ne?
Ganz wichtig ist eben auch, was ist resektabel? Resektabel ist, wenn der Tumor von der Gefäßebene, dieses Organ liegt so komplex im hinteren Bauchraumbereich bei den Gefäßen, dass es ganz wichtig ist, ein resektabler Tumor ist dann, wenn er von den Gefäßen weg ist, weil die Gefäße versorgen die Leber, den Darm, und die darf man nicht tangieren oder muss dann die Gefäße ersetzen, und davor hüten wir uns. Wir können gewisse Gefäße resezieren, entfernen und wieder verbinden, aber wenn der Tumor fortgeschritten ist, dann ist in der Regel sollte man vorher multimodal die Chemotherapie machen, den Tumor schrumpfen lassen. Hier haben wir ja große Hoffnung mit den neuen Medikamenten, dass der Tumor kleiner wird und wir dann einen operablen Zustand bekommen.
Das heißt, Sie müssen als Chirurg auch immer gucken, passen die Anschlüsse nachher wieder, oder?
Richtig, ja. Okay. Man kann gewisse Gefäße entfernen, Pfortader, aber wenn das in die vereinzelten Äste hinausgeht, dann ist schon die Grenze der Chirurgie erreicht. Und dann sollte man lieber das nicht machen, weil dann tut man den Patienten gefährden mit der Durchblutung im Darm, an der Leber. Und das ist dann ein kritischer Zustand, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und bei jeder Operation, darum braucht man erfahrene Chirurginnen und Chirurgen, die sich damit auskennen, dass dann eben der Eingriff nicht erweitert wird, um den Patienten nicht zu gefährden. Dann lieber Chemotherapie und schauen, dass der Tumor kleiner wird und dann operieren.
Ja, als es vorhin um die neuen Ansätze ging, also mRNA-Impfung auf der einen Seite und eben die RAS-Inhibitoren auf der anderen Seite, haben Sie gesagt, die Chirurgen gucken da auch mit großer Spannung
drauf. Auf jeden Fall, Herr Winkelheide. Das war natürlich schon auch ein sehr toller, also Gamechanger, sagen die Onkologen. Das ist ein Durchbruch gewesen eigentlich, was da in den USA bei dem Gastroenterologen und bei dem Krebskongress vorgestellt worden ist. Mit diesem Medikament haben wir die große Hoffnung, nicht nur, wenn man operiert und dann adjuvant eine Chemotherapie macht, mit diesen neuen Medikamenten das Überleben zu verlängern, dass das Rezidiv nicht kommt, sondern vor allem auch, hege ich große Hoffnung an die fortgeschrittenen Stadien, die auch zum Teil metastasiert sind, dass wir die dann auch in die Chirurgie bekommen, dann operiert werden und dann nachträglich nochmal eine Chemo oder eine adjuvante Therapie mit diesen neuen Therapieformen, mit Impfung und mit diesen RAS-Inhibitoren. Da kommen ja eine ganz große Reihe von neuen Medikamenten auf die Patienten zu, damit endlich mal auch wir Erfolgsmeldungen machen können. Mehr wie in der Vergangenheit. Wir hatten am Einspieler gehört, 13 Jahre nach Pankreaskrebs. Das wollen wir natürlich für möglichst viele Patienten erreichen. Nicht nur für 10%, die wir heute schon erreichen, sondern wir wollen das auch für 80% und mehr erreichen, dass die ein gutes Überleben haben mit einer guten Lebensqualität.
Um ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, muss schon sagen, diese RAS-Inhibitoren, also es gibt eine Phase-3-Studie, das heißt, eigentlich ist das ist die Grundlage für eine Zulassung durch die Behörden. Zunächst mal wird die in den USA erwartet, aber die ist noch nicht erfolgt. Und in Europa ist sie auch noch nicht erfolgt. Also um so einen Zeithorizont hinzukriegen, Frau Rainer Haschick, wann glauben Sie denn, dass sie das tatsächlich auch nutzen werden können?
Also es ist völlig richtig, was Sie sagen. Wir haben in Amerika ist die Zulassung eingereicht, also das Medikament zur Zulassung eingereicht und die FDA hat dann so ein Schnellverfahren auch zugelassen, aber ist noch nicht verfügbar. Und das Gleiche gilt für Europa, da wird es länger dauern, sicherlich bis ins nächste Jahr. Was man aber hat, wahrscheinlich schon in diesem Jahr oder sehr sicher in diesem Jahr, sind Studien. Man kann eben auch die Medikamente erhalten im Rahmen von klinischen Therapiestudien. Das können nicht alle Patienten, weil die großen Studien natürlich auch nur in den großen Zentren laufen. Aber das ist immer eine Möglichkeit, seinen behandelnden Onkologen zu fragen, komme ich für eine Studie in Frage? Das wäre zumindest was wir empfehlen können. Ansonsten denken wir, dass es erst im nächsten Jahr dieses Medikament verfügbar wird.
Wichtiger Hinweis mit den Studien, also dass man da fragt. Das heißt, ist aber keine Garantie, dass man an der Studie teilnimmt, weil die Studien immer ganz klare Einschlusskriterien haben, also welche Voraussetzungen ein Patient und eine Patientin mitbringen muss, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wird ja auch immer gelost, das Medikament, das geprüft wird, gegen Goldstandard. Ne? Aber es ist natürlich wichtig, weil man auch immer eng kontrolliert wird und auch einen engen Kontakt zu den Ärzten hat dann. Ne? Also sozusagen immer die optimale Behandlung.
Ja, genau. Also wenn die Onkologie lebt und dann natürlich auch die Onkologie und onkologische Chirurgie von den klinischen Therapiestudien, weil wir so den Fortschritt dann auch beweisen können in diesen großen Phase-3-Studien, die Sie ja genannt haben. Aber natürlich, nicht jeder Patient passt rein in ein Protokoll und das ist nicht in jeder Stadt, in jedem Zentrum verfügbar. Also man muss einfach gucken.
Ja, das gilt auch also für die mRNA-Impfung. Im Moment läuft die Phase-3-Studie noch. Das heißt, man kann da auch noch möglicherweise eingeschossen werden. Aber es ist nicht ganz klar, wie lange die Studie läuft. Ne? Das kann sein, dass sie im Sommer abgeschlossen wird und dann im Herbst ausgewertet ist oder im Herbst abgeschlossen wird und dann die Daten im Frühjahr vorgestellt werden. Auch das wäre Grundlage für eine Zulassung, Frau Rainer-Haschick.
Also momentan werden keine weiteren Patienten aufgenommen. Also die hat sehr schnell rekrutiert, die Studie. Genau, das ist jetzt gerade sehr frisch. Und wir erwarten und hoffen auf die Daten dann im nächsten Jahr. Da rechnen wir mit und hoffen natürlich auch auf die Wirksamkeit dieser Substanzen, klar.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Am Telefon Eva Mattes aus Niedersachsen. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Bitte sehr.
Mein Mann hat 2007 eine akute Pankreatitis gehabt mit einem schweren Verlauf. Er ist fast 3 Wochen auf der Intensivstation gewesen. Danach noch weitere 2 oder 3 Wochen auf einer normalen Station. Uns wurde damals gesagt, das Organ ist untergegangen. Die Langerhanschen Inseln sind glücklicherweise heil geblieben. Mein Mann hat kein Problem mit einem Diabetes.
Also das Langerhanschen Zellen sind die, die das Insulin produzieren. Ne?
Genau, ja. Aber alles andere, er nimmt seitdem zu jedem Essen das Pankreashormon, damit die Fettverdauung richtig funktioniert. Er trinkt seitdem absolut keinen Alkohol mehr. Es ist vorher, also die Ursache ist auch nicht geklärt. Es ist nicht durch Alkoholismus vorher gewesen.
Aber was ist denn Ihre konkrete Frage?
Konkrete Frage ist jetzt, er lebt jetzt seit fast 20 Jahren mit einer chronischen Pankreatitis. Er ist in Behandlung, aber die Frage ist, gibt es irgendwelche früh erkenntlichen Maßnahmen, die ein möglicherweise schleichenden Pankreaskarzinom erkennen ließen, woraufhin mein Mann seinen Gastroenterologen ansprechen sollte.
Ja, Frau Reinacher-Schick, mögen Sie?
Ja, also das hatten wir vorhin ja schon in der Sendung so ein bisschen angesprochen. Die Früherkennung ist schon sehr schwierig, weil das Organ einfach, wir haben keine klare Früherkennungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Darmspiegelung für einen Darmkrebs. Man sollte schon auf Symptome wie Gewichtsverlust, zunehmende Schmerzen oder Verschlechterung eines möglichen Diabetes achten. Und natürlich kann man in der Bildgebung dann verschiedene Veränderungen auch erkennen. Aber es gibt jetzt für die chronische Pankreatitis keine klaren Empfehlungen. Aber vielleicht kann Professor Uhl da auch ergänzen.
Ja, wer kann ich ergänzen? Wenn diese schwere Pankreatitis überstanden ist, er war ja lange Zeit auf Intensivstation, dann kann es Folge haben, dass das Organ auch Veränderungen hat. Im Sinne der chronischen Pankreatitis, einen Pankreasgangaufstau zum Beispiel, wenn er da Beschwerden hat, dann sollte man die Diagnostik machen, die Frau Reinacher-Schick gerade erklärt hat, auch mit Labor und auch Stuhlelastasebestimmung, die Funktion messen, aber auch eine Bildgebung. Vielleicht kann man bei ihrem Mann doch auch noch eine chirurgische Maßnahme anbieten. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt ein Pankreaskarzinom vermuten muss, jetzt bei so einer Folge der schweren Pankreatitis, sondern da gibt es schon Folgeerkrankungen, die man gemeinschaftlich mit den Gastroenterologen besprechen sollte, diagnostizieren sollte. Und vielleicht gibt es dann doch Möglichkeiten, interventionell oder auch chirurgisch, um Abhilfe zu schaffen.
Ich sage herzlichen Dank an Frau Mattes und ich nehme direkt mal Frau Dahms mit rein. Brigitte Dahms, ist Ihre Frage damit eigentlich schon, Ihre Frage geht so in eine ähnliche Richtung, ne?
Mir geht es eigentlich darum, welche Blutwerte, Urinwerte und Stuhlwerte signalisieren, dass eine Entzündung oder ein Karzinom vorliegt an der Bauchspeicheldrüse.
Klare Blutwerte gibt es nicht, ne, Herr Uhl?
Nein. Wir sagen immer, der Tumormarker CA19-9, ja, aber der kann auch in 10-15% kann der auch im Normalbereich sein und trotzdem liegt ein Pankreaskarzinom vor. Diesen Tumormarkerwert, den machen wir heute vor allem, wenn wir schon die Diagnose haben, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Dann ist es ein ganz wichtiger Parameter heute für die Verlaufsbeurteilung der Wirksamkeit der Chemotherapie, der Operation und auch das Auftreten von Rezidiven. An Laborwerten, sonst ist wichtig bei Bauchspeicheldrüse immer auch die Funktion zu bestimmen. Das heißt, die Verdauungsfunktion. Hier misst man die Stuhlelastase. Und wenn der niedrig ist, dann liegt eine exokrine Pankreasinsuffizienz vor, dann muss man die Enzyme einnehmen. Die andere Schiene der Bauchspeicheldrüse ist ja die endokrine Funktion, die Produktion von Insulin und Glucagon. Auch das sollte man immer kontrollieren. Die Funktion der Bauchspeicheldrüse, diese beiden wichtigen Funktionen für die Verdauung und für die Blutzuckerregulation.
Ja, Dank an Brigitte Dahms und am Telefon ist Frau Schröder aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag, Schröder.
Bei Ihnen geht es um eine Pankreaszyste, richtig?
Ja, also ich habe seit Jahren eine Zyste im Pankreaskopf und die wurde auch immer beobachtet und ist in der letzten Zeit immer größer geworden und da hat man mir geraten, die zu entfernen Und da bin ich jetzt im Mai operiert worden. Der Pankreaskopf ist entfernt, sodass ich praktisch nur noch eine halbe Bauchspeicheldrüse habe. Es war zum Glück kein Krebs, aber ich habe im Prinzip die Enzyme, die ich da nehmen muss, da habe ich Probleme, diesen Fettgehalt der Nahrung richtig zu bestimmen. Und dadurch habe ich manchmal, sage ich mal, sehr weichen Stuhlgang, so Lehmfarben, oder manchmal auch ist er ganz normal. Meine Frage wäre jetzt, muss nach der OP da irgendwie nochmal kontrolliert werden? Und welcher Arzt ist der richtige Ansprechpartner für mich?
Ich denke schon, einmal der Chirurg, der sich darum kümmert, der Gastroenterologe und auch die Ernährungstherapeutin. Aha. Wenn Sie diese große Operation hinter sich gebracht haben, mit dem Entfernen des Pankreaskopfes, die Wippel-Operation genannt, dann sollte man schon auch im Verlauf weiter kontrollieren. Da kommt es immer auch drauf an, ist der Magen teilweise entfernt worden, ja oder nein, weil dann auch die Enzympräparate, die ja in der Kapsel vorliegen, wenn der Magen teilweise entfernt ist, muss man die Kapsel aufmachen. Da brauchen Sie schon entsprechende Begleitung nach den Operationen und sollten sich auch regelmäßig vorstellen, der auch natürlich gut helfen kann, was wir schon hier erwähnt haben, der ADP, diese Patienten-Selbsthilfegruppe. Und noch ein Punkt vielleicht, man muss die Enzyme entsprechend auch dann vielleicht höher dosieren. In dem Begleitzettel in dieser Packung steht drin, dass man so 2000 Einheiten pro Gramm Fett nehmen sollte. Ab und zu brauchen Patienten mehr und die brauchen auch noch eine entsprechende Säurehemmung. Also da sollten Sie sich wirklich auch an Spezialisten wenden, die auch eine Ernährungsberatung mit anbieten.
Ja, also ganz wichtig, Ernährungsberatung kann weiterhelfen bei solchen Fragen. Das muss ja auch fein austariert und einfach auch mal ausprobiert werden. Frau Schröder aus Berlin, ich danke Ihnen ganz herzlich und Grüße nach Berlin. Und wir haben noch eine Hörerin aus Sachsen am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich hätte gerne gewusst, ich bin selbst Ärztin, habe seit vielen Jahren eine Zyste, die voriges Jahr gewachsen ist. Daraufhin wurden die Untersuchungen durchgeführt und es sind keine Metastasen vorhanden. Es ist aber ein massiver Tumor zwischen Pankreaskopf und Pankreashals. Und ich habe mich bei einigen Ärzten vorgestellt und es ist eine Punktion durchgeführt worden, wo leider kein Material gefunden wurde. Und ich bin allerdings 85 Jahre alt und ich weiß nicht, ob ich mir so eine große Operation überhaupt zumuten kann. Denn zwar geistig völlig normal, aber eben nicht körperlich ganz in Ordnung. Und meine Frage, gibt es eine punktuelle Bestrahlung, wie zum Beispiel bei Hirntumoren, für das Pankreas?
Herr Uhl. Nein. Ganz wichtig bei diesen zystischen Tumoren, auch da habe ich die Bitte auch an die ganze Hörerschaft, bitte wenden Sie sich an ein zertifiziertes Pankreaszentrum, weil die Zysten müssen nicht alle operiert werden. Wir haben heute ganz klare Kriterien und können die Zysten ganz gut einteilen mit den Gastroenterologen, mit der Bildgebung mittels CT und MRT und MRCP, um welche Zysten es sich handelt. Da gibt es eine ganze Reihe. Es gibt Pseudozysten, es gibt serös-zystische Neoplasien, mucinös-zystische Neoplasien, IPMNs. Also das kann man heute wirklich in einem Zentrum sehr exakt festlegen und auch, welche operiert werden müssen. Da haben wir mit den ganzen Spezialisten auf dieser Welt haben wir Kriterien geschaffen, wo man eine klare Operationsindikation stellen kann. Natürlich ist der Charme immer, die Zyste vorher zu operieren, bevor es bösartig wird. Aber nochmal, die Angst kann ich Ihnen nehmen. Die meisten Zysten sind gutartig und werden nicht bösartig. Wenden Sie sich an ein Zentrum, die Erfahrung damit hat. Und lassen Sie nicht einfach operieren, sondern das muss ganz klare Indikationsstellung muss vorhanden sein, als Kollegin von Kollege zu Kollegin.
Ja, ich danke Ihnen, das habe ich auch bereits gemacht. Ich war in Leipzig bei Professor Weitz und ich habe allerdings, wenn ich Ihnen die drei Marken nochmal sagen kann, CEA 19-9 und Chromogranin sind in Ordnung. Ja. Aber wie gesagt, er hat gesagt, ich könnte noch abwarten. Es ist allerdings nicht so, dass diese Zyste jetzt als Zyste noch darstellbar ist, sondern sie ist jetzt dichter geworden. Mhm. Sonst die Untersuchung CT und das ist alles gemacht worden.
Ja, also immer regelmäßig.
Aber Sie sind da in einem guten Zentrum, kann ich Sie beruhigen. Mhm. Ja, ja. Herrn Weiß kenne ich persönlich, der stellt die Indikation auch sehr sorgfältig für diesen großen Eingriff.
Also, Dank an die Hörerinnen, Grüße nach Sachsen. Und alles Gute. Und ich muss Frau Reinacher Schick doch nochmal zur Genetik oder zur familiären Belastung fragen, weil da sind so viele Fragen zugekommen, also wo sich Menschen Sorgen machen. Eine Hörerin hat uns geschrieben, Vater und Bruder sind an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Sind die Frauen in der Familie genauso gefährdet? Fragezeichen. Also wir können keine Ferndiagnose machen, wir haben keinen Stammbaum vor uns liegen, aber gibt es eine generelle Einschätzung?
Also es ist so, dass wir bei den allermeisten genetischen Syndromen, die das Pankreaskarzinom betreffen, es keine alleinig auf Männer fokussierte Erkrankung ist, sondern das betrifft dann beide Geschlechter gleichermaßen. Wie gesagt, wir sollten unterscheiden von den eigentlich klassischen erblichen Krebssyndromen, das sind aber seltene Erkrankungen, wie zum Beispiel Peutz-Jegers ist eine. Und dann die familiäre Belastung, die wahrscheinlich bei der Patientin bzw. bei der Betroffenen vorliegt. Beziehungsweise zwei Betroffene in der Familie, beide erstgradig verwandt mit der Hörerin. Und damit wäre es sinnvoll und richtig, sich einmal an ein größeres Zentrum zu wenden und sich dort beraten zu lassen. Mhm. Weil es jetzt schwierig auf die Ferne genau zu sagen, wie viele Angehörige in der Familie wirklich betroffen sind und ob möglicherweise weitere Tumorerkrankungen in jüngerem Alter, also es kommt auch immer aufs Alter des Betroffenen an. Alter unter 50 beispielsweise ist häufiger genetisch.
Ja, ein wichtiger Hinweis. Herr Uhl, Sie nicken?
Ja, absolut. Und wenn das in der Familie so ist mit den verschiedenen Karzinomen, erstgradige Linie, sollte mindestens 10 Jahre vorher die Untersuchung machen bei den Nachkommen, wo es bei dem ersten aufgetreten ist. Also wenn bei 50 das erste Alter war von dem Vater, dann sollte man schon bei 50, 40, 10 Jahre vorher anfangen, die Untersuchungen zu machen. Da gibt es klare Strategien, was man da machen sollte. Endosonographie und MRT, das ist die Empfehlung auch in der Leitlinie für diesen familiären Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, das war heute Thema der Sprechstunde. Herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns gemailt haben, die uns angerufen haben. Dank an unsere Studioexperten. Frau Professor Anke Reinacher-Schick, sie ist Direktorin der Klinik für Hämatologie und Onkologie am St. Joseph Hospital der Ruhr-Universität in Bochum. Frau Reinacher-Schick, schön, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für uns.
Und, sehr gerne, danke.
Professor Waldemar Uhl, Direktor der Klinik für Chirurgie, Leiter des Pankreaszentrums am St. Joseph Hospital der Ruhr-Universität in Bochum. Schön, dass Sie hier waren, Herr Uhl.
Ja, vielen Dank, Herr Winkelheit, war meine Freude.